Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, es hallt etwas. Hall, 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 hall. Hallo! Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben uns hier auf dem schwarzen Sofa versammelt, um die Leipziger Buchmesse bzw. hier den Manga-Comic-Bereich einzuläuten, und zwar offiziell mit dem ersten Panel. Das erste Panel ist immer so eine, sagen wir mal, etwas, nicht so schöne Angelegenheit, weil eigentlich sich noch keiner wirklich dafür interessiert, aber es ist ja völlig egal. Wir machen trotzdem ordentlich Gesprächsrunde. Mein Name ist Steffen Volkmar, ich bin vom Panini Verlag und mein Gast an diesem frühen Morgen hier, an diesem wunderschönen frühen Morgen hier in Leipzig, ist der Michael Vogt.
Hallo.
Michael Vogt ist seines Zeichens Zeichner und hat für uns einen Band in Szene gesetzt, bei dem es sich um den Weltraumpiloten Mark Brandis dreht. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise wir wollen uns darüber unterhalten, was Mark Brandis eigentlich genau ist. Wenn wir jetzt Glück haben und der Sound über den Laptop funktioniert, dann haben wir hier ein kleines Soundfile, 5 Minuten, wo inhaltlich zusammengefasst wird, worum es bei Mark Brandis geht. Ich lasse das jetzt mal anspielen. Haben wir technisch Pech gehabt, dann werden wir das rein verbal machen. Wenn wir doch etwas hören, dann yeah. Dann wünsche ich euch 5 Minuten viel Spaß mit diesem Clip. Hört ihr an.
Nee, brauchen wir nicht. Machen wir dann so ohne.
Ja, schade eigentlich, nicht?
Ja, das wäre praktisch gewesen.
Wäre nett gewesen. Dann machen wir es einfach anders. Dann erzählen wir euch, was es in dem Clip unter Umständen so alles zu hören gegeben hatte. Wir fangen aber mal an. Mark Brandis ist eigentlich eine Jugendromanreihe. Hier haben wir mal das aktuelle Cover. Ich glaube, das ist das aktuelle Cover, was wir da sehen. Ja. Und zwar des ersten Bandes, ne?
Ja, genau.
Micha, du bist ja Mark Brandis so ein bisschen auch Experte natürlich durch deine Arbeit. Was ist denn die Historie von Mark Brandis überhaupt? Also ich habe schon gesagt, er ist ein Weltraumpilot, aber da gibt es ja ganz viele untypische Sachen, was wir sonst aus der Science Fiction nicht so kennen. Erstmal, dass es ein deutscher Raumpilot ist, ne?
Ja, also er stammt aus der Mark Brandenburg, deswegen auch der Name Mark Brandis. Aber die Welt, in der er lebt, ist halt globalisiert komplett. Also es gibt halt die Europäisch-Afrikanisch-Amerikanische Union, das ist ein großes Staatsgebilde. Er ist Bürger dieser Union, lebt in der Hauptstadt dieser Union, die heißt Metropolis und ist mitten im Atlantik. Und von dort aus startet er halt mit seinem Raumschiff oder mit dem Raumschiff, mit dem er halt gerade rumfliegt, in dem Fall die Delta 7, zu Testflügen. Also er ist der Pilot, er fliegt unter einem anderen Commander und er hat noch 2 andere Bordmitglieder, Crewmitglieder an Bord. Und mit denen machen die halt Testflüge. Das ist so sein ganz normales, alltägliches Brot, von dem er lebt. Und er ist eigentlich, glaube ich, ganz zufrieden. Also er ist, als das Buch so startet oder sowas, ist er, glaube ich, so Mitte 30 oder sowas. Er steht mit dem Leben, er ist verlobt, führt ein ganz normales Leben.
Ganz kurze Frage ins Publikum, weil wir hier auf der Bühne keinen Monitor haben. Versteht man uns einigermaßen gut bei euch da draußen? Mich ja auch, mich auch. Also ich brülle ja eh immer so ein bisschen. Mich würde man auch ohne Mikro verstehen, aber sonst. Okay, ja wunderbar, dann können wir ja da mal in der Richtung weitermachen. Michael, wann sind denn die ersten Mark Brandis-Romane in Deutschland erschienen?
Ich glaube 1970, 71 sind die ersten erschienen. Und dann halt bis Mitte, Ende der 80er Jahre, als der Science-Fiction-Boom auch so ein bisschen abebbte. Die ersten Bände sind auch noch so, das kam sozusagen im Schwange von 2001, Odyssee im Weltraum. dass der Verlag dann halt auch damals eine Science-Fiction-Reihe für Jugendliche haben wollte.
Ich habe jetzt im Internet mal ein bisschen gesucht und habe etwas ganz Interessantes gefunden, so eine Zusammenstellung der alten Cover von den ersten. Wir haben ja gerade das Neue gesehen, des ersten Romans. Und das ist ja der Delta 7, also damit fängt ja das Ganze an. Ne? Ja. Und das hier sind die alten Cover, die finde ich total, total schräg irgendwie.
Ja, die alten Cover sind halt von einem Schweizer Grafiker, Robert André, gemacht. Der halt mit einer sehr, ja, fast pop-ikonischen Art gearbeitet hat. Im Innenteil der Bücher gab es auch nochmal Illustrationen von ihm immer. Es gab auch später Poster dazu und so. Also er hat sehr viel mit Schwarz-Weiß gearbeitet. Als Jugendlicher haben mich die Zeichnungen sehr angesprochen. Also ich finde die Cover auch heute noch ziemlich geil.
Wenn man jetzt dagegen das neue Romancover anschaut, das ist ja schon mehr so, ja, einfach auch modern gemacht.
Ja.
Denkst du, dass, also um mal das so ein bisschen elliptisch hier so anzuschauen, denkst du, dass es die Jugendlichen heute genauso anspricht wie die frühen Cover, die Jugendlichen angesprochen hat?
Oh, das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Also ob die Cover da jetzt so, ich finde sie ein bisschen sehr technisch, die neuen, könnte ich jetzt nicht genau sagen.
Okay. Vielleicht müssen wir nochmal auch ein bisschen auf die Inhalte eingehen, und zwar in der Form. Es ist eigentlich ein Jugendroman, oder ist zumindest als Jugendroman gedacht, also Science-Fiction-Jugendroman-Reihe. Wenn man das aber liest und wenn man sich auch deinen Comic anschaut, dann kommt mir das Ganze enorm erwachsen vor.
Ja, das ist der Autor, Nikolai von Michalewski, hat sich, glaube ich, nicht so viel Kopf drum gemacht, dass er das ganz jugendgerecht schreibt. Also die Charaktere rauchen, Marc Brandes hat ein Alkoholproblem, das wird auch mitgeschildert. Das sind Sachen, die würden heute in Jugendromanen nicht mehr so auftauchen. Die kämen einfach nicht mehr beim Lektor durch oder so. In den 70ern war das irgendwie noch so ein bisschen so, ah ja, machen wir mal oder so. Und natürlich auch von der Thematik her, er hat, also es geht halt um eine, ja im Prinzip dieses demokratische System in der Union wird umgestürzt. Es gibt einen Putsch und ein faschistisches Regime etabliert sich. Und das ist natürlich schon mal von der Handlung her ja nicht wirklich für 12-Jährige oder sowas eigentlich gedacht. Aber Michalewski hat damals halt auch seine eigenen Erfahrungen. Er ist Jahrgang 38, wenn ich mich nicht irre. Er hat sozusagen also noch einen Teil der Nazi-Zeit und den Zweiten Weltkrieg mitbekommen, die Nachwehen. Und er hat das auch in diesen Romanen verarbeitet. Und deswegen liest sich das heute auch deutlich erwachsener.
Es ist ja auch so, also diese Anklänge an die Nazi-Zeit, Antisemitismus, rassistisches Denken und so weiter, das wird ja da drin auch aufgegriffen. Also im Prinzip sind diese Romane aus eigentlich ja einer vergangenen Zeit heute aktueller als jemals zuvor, oder?
Ja, das ist das Schlimme. Ich habe die Bücher ja auch als Jugendlicher gelesen und habe immer gedacht, dass für mich ist es eine Warnung, so, das darf nicht nochmal passieren, das war in der Vergangenheit, das ist passiert oder so und kommt nicht wieder. Und als es dann daran ging, die Romane als Comic umzusetzen, wurde das immer aktueller, was gerade auch passiert überall auf der Welt. Also sei es in der Türkei, in den USA, teilweise hier. Ich habe das halt auch, also beim Comic halt auch ein bisschen stärker auf die aktuellen Geschehnisse noch hingepackt sozusagen oder hingezeigt.
Dann würde ich mal sagen, wir kommen vielleicht jetzt auch mal ein bisschen mehr noch auf deinen Comic zu sprechen. Wir haben hier das Cover, ich habe ausnahmsweise mal das aktuelle Cover erwischt, ansonsten erwische ich immer ein Cover-Dummy, da sah noch ein bisschen anders aus. Das ist ja jetzt, fangen wir auch wieder mit dem Design an, das unterscheidet sich ja nochmal ganz enorm von dem Buchdesign, auch von dem Hörspieldesign, das schauen wir uns nachher nochmal an. Das unterscheidet sich ganz enorm. Was war denn deine Intention, als du an das Cover rangegangen bist?
Also ich wollte auf jeden Fall das Raumschiff zeigen, weil das ist eine der Hauptrollen. Also die Delta 7, das ist das Schiff, mit dem in den nächsten drei Bänden noch sozusagen die Mannschaft durchs All fliegt. Die ist halt sehr wichtig. Dann ist halt das allererste Cover, das hast du nicht da, oder? So, das in groß. Das allererste Buchcover zeigt halt ein startendes Raumschiff, also wahrscheinlich auch die Delta 7 damals. Ich wollte halt eine ähnliche Szene machen. Also im Prinzip ist das ein Äquivalent
doch, zu dem. Also ganz oben links bei dem alten. Also das, ja.
Da kann man das sehen, ne? Also da
ist auch eine gewisse Ähnlichkeit noch da, ja.
Genau. Und ein bisschen wollte ich das halt in diese Richtung machen und deswegen gibt es für mich halt auch dieses startende Raumschiff.
Kleiner Exkurs. Wie kam es dann überhaupt dazu, dass du an den Comic rangegangen bist? Also wir wissen jetzt, es gab die Romane zuerst, dann hat Mark Brandes eine große Hörspielkarriere hingelegt.
Ja.
Und wie ging es jetzt vom Roman übers Hörspiel zum Comic eigentlich?
Ich habe halt irgendwann mitbekommen, dass es diese Hörspiele gibt. Festgestellt, dass es auch sogar ein Forum dazu gab, habe mich dort angemeldet und darüber Kontakt zu Balthasar von Weimann bekommen. Das ist der Regisseur und Autor der Hörspiele. Und habe dann halt irgendwann mal eine Zeichnung in das Forum gepostet und er kam dann halt so mit dem, ja, hat es nicht mal Lust, irgendwas zu Mark Brandes zu zeichnen? Und ich so, ja klar, das wollte ich halt schon als Steppke irgendwie gerne machen. Und darüber kam dann halt auch der Kontakt zur Witwe des Autors, der ist leider 2001 verstorben. Ich bekam dann halt die Erlaubnis, eine kurze Geschichte von Mark Brandes aus seinen Jugendabenteuern mal als Comic umzusetzen. Die ist halt vor ein paar Jahren bei einem Zack-Magazin erschienen. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass ich auch die Rechte bekommen habe, diese ersten vier Bücher aus der Romanreihe, das ist ein Zyklus, als Comic umzusetzen.
Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also bei der Umsetzung?
Ich habe mir natürlich die Romane noch ein paar Mal durchgelesen und habe dann halt geschaut, also ich habe versucht, so viele Szenen oder auch charakterliche Eigenschaften der Figuren drin zu lassen, wie geht. Also es ist recht nah am Buch und habe dann halt angefangen, ja, ein Exposé zu zeichnen. Also ich bin halt Zeichner eher als Schreiber und deswegen zeichne ich das dann sofort. Für mich fühlt sich das fremd an, wenn ich das erst als richtiges Skript machen müsste. Das heißt, ich habe einfach ein komplettes Layout gemacht von dem Band und ein paar Probeseiten und bin dann halt von einem Verlag zum anderen getingelt und zum Glück sehr schnell bei Panini gelandet und habe da praktisch offene Türen eingerannt mit dem Projekt und das war sehr schön. Ja. Und dann ging es halt los.
Wie lange hast du gebraucht? Also es ist ja ein Album, ihr seht es hier vorne auf dem Tisch. Hat, was, 52 Seiten oder 56, ich weiß gar nicht.
56 Seiten. 58, ja.
Wie lange hast du gebraucht, um das ganze Ding praktisch vom Scribble bis zum fertigen oder druckfertigen Produkt umzusetzen?
Das hat ziemlich genau 9 Monate gedauert.
Oh, eine Geburt, sehr schön, ja.
Ja, genau.
Gut. Dann schauen wir doch mal, das hier ist die erste Seite des Comics.
Ja.
Eine sehr futuristisch anmutende Stadt. Genau. Ich kenne jetzt tatsächlich, muss ich zugeben, den Roman nicht wahnsinnig gut und auch in das Hörspiel habe ich nur mal reingehört. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, wie das Ganze anfängt. Fängt das mit einem solchen Bild an? Also wird eine Beschreibung dieser Megastadt, fängt das Buch damit an?
Nein, das Buch fängt während eines Testflugs der Delta 7 an. Die dann halt sozusagen, der Testflug wird beendet, die telefonieren nach Hause und kriegen dann halt die schlechten Nachrichten von zu Hause, dass da ein Putsch gerade im Gange ist. Und ich wollte aber, weil das halt sehr lange Erklärungen sind, wollte ich eine andere Szene einbauen. Ich wollte auch gerne, Metropolis kommt im Roman erst sehr viel später vor. Ich wollte das halt gleich als Einstieg benutzen, um sozusagen diese Stadt mal richtig zeigen zu können. Und auf den nächsten beiden Seiten sieht man halt auch eine Krisensitzung des neuen Präsidenten, der sozusagen eigentlich auch nur noch einen Tag im Amt ist, bevor er halt gestürzt wird.
Ziemlich, ziemlich kurze Amtszeit.
Ja gut, er ist ja ein Alterspräsident, also er war schon vorher mal ein paar Jahre im Amt.
An einen Roman oder auch eine Hörspielumsetzung im Comic geht. Der Comic hat ja tendenziell Natürlich weniger Seiten, also man muss sich mehr konzentrieren auf das Geschehen, aber man kann natürlich im Bild sehr viel zeigen, um das Ganze so ein bisschen zu komprimieren. Das erste Album enthält quasi den ersten Roman.
Ja, genau.
Das heißt, der Roman, der hat, glaube ich, 180 Seiten?
Ja, so 160, 180,
so um den Dreh rum, je nachdem, wie groß er gesetzt ist.
Ja.
Und dann haben wir hier gesagt, sind wir 58 Seiten Comic, beziehungsweise 56 Seiten Comic. Das ist ja schon eine Komprimierung, sagen wir mal, auf ein Viertel. Hattest du das so schon so im Kopf, wie du das szenisch aufbauen möchtest? Also wir sehen, du bist anders eingestiegen. Hast du dich ansonsten an der Story entlang gehangelt?
Weitgehend, ja. Also ich mache halt sozusagen, also wenn ich druck mir den Text nochmal aus und dann kann ich schon rumkritzeln. Und dann gucke ich halt, welche Szenen wichtig sind, welche nicht so wichtig sind, stelle vielleicht auch ein bisschen um. Und habe dann erstmal eine grobe Einschätzung, wie lange eine Szene in Seiten ist. Und daraus ergibt sich dann für mich eine Liste. Also ich habe mir tatsächlich eine Liste gemacht, Szene 1, das und das passiert, eine Seite, Szene 2, bla bla bla, drei Seiten und so weiter. Und daraus hat sich dann halt die Seitenlänge sozusagen ergeben. Ich bin dann halt auf etwas über 50 Seiten gekommen, dachte, okay, ein bisschen Platz brauchst du hier, da noch und so weiter. Also dann, so ergibt sich dann halt sozusagen der Aufbau.
Hast du denn selber das Gefühl, dass du inhaltlich auch alles dann rübergebracht hast, was im Roman drin steckte?
Ja, ich habe mich sehr bemüht. Außerdem habe ich halt auch zum Beispiel Balthasar von Weimann, also der Hörspielmacher, war mir eine große Hilfe. Also der hat sozusagen in jeder Phase mit drauf geschaut und halt auch Tipps gegeben. Er schreibt ja sonst auch Drehbücher und arbeitet als Skriptdoktor. Das heißt, er nimmt Skripte von anderen Leuten und schaut halt drüber. Und genau das hat er bei mir zum Glück auch gemacht.
Okay, den Balthasar, den werden wir am Sonntag nochmal da haben. Da haben wir hier nochmal eine Gesprächsrunde. Da können wir dann ein bisschen genauer auf die Sache auch noch eingehen. Bleiben wir mal bei deinen Comic-Seiten. Da sind ja nun auch ziemlich viele Dialoge drin. Hast du dich bei den Dialogen am Buch oder am Hörspiel orientiert?
Ein bisschen von beidem. Also hauptsächlich natürlich am Buch. Aber ähnlich wie die Hörspiele habe ich versucht, die Sprache, natürlich auch die ganze Welt ein bisschen zu modernisieren, ein bisschen mehr anzupassen. In den Büchern, die sind halt, wie gesagt, aus den 70ern. Der Autor hat damals auch nicht viel um Physik gegeben. Bei dem starten die Raumschiffe noch senkrecht. Das würde heute keiner mehr so zeigen oder machen oder sowas, außer man macht Retro, wirklich Retro-SF. Die Computer in den Büchern arbeiten noch mit Lochkarten und solche Sachen. Also das habe ich modernisiert, genau wie ich versucht, die Sprache auch zu modernisieren. Wobei ich halt, also gerade der erste Band wird halt viel erklärt, das heißt, er ist relativ textlastig.
Beim Design, wenn ich mir das anschaue, weil du gerade so gemeint hast, Retro, Sci-Fi, für mich hat dieses Design, vor allem auch von den Klamotten, das hat schon so ein bisschen was Retro-mäßiges. Wie bist du da denn vorgegangen?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe versucht, einen Spagat zu machen zwischen dem, wie eine Welt aussehen kann in 200 Jahren und halt Mode macht ja immer wieder Rückgriffe. Das heißt, ich habe da auch versucht, ein bisschen zurückzugehen, teilweise auf die 70er Jahre. Das sieht man dann halt auch eher beim Möbeln. Und bei der Kleidung habe ich dann teilweise bin ich noch ein bisschen weiter zurückgegangen und habe dann versucht, auch so einen leichten viktorianischen Touch teilweise reinzubringen. Das heißt, die haben oft stehende Kragen, längere Mäntel und so weiter.
Ist da auch irgendwie beeinflusst, was von den alten Science-Fiction-TV-Serien drin? Also so das frühe Star Wars oder Raumpatrouille Orion oder solche Sachen, findet man da auch Anleihen drin? Kann man sich dem überhaupt entziehen als Künstler?
Nee, natürlich nicht. Also ich mache sowas sowieso ganz gerne, so ein paar Anspielungen irgendwo mal reinbringen. Ein paar sind halt auch drin. Also es gibt eine kleine Anspielung auf Orion. Es gibt, irgendwo taucht dann zum Beispiel eine Pistole aus Blade Runner auf und so. Also solche Sachen sind schon mit drin.
Beim Raumschiff, der Delta 7, die ist praktisch, hattest du vorher schon angesagt, das ist so die praktisch das Umfeld der ersten drei Romane. Ne?
Vier sogar.
Oder der ersten vier Romane. Also ein ganz, ganz wichtiges Teil auch. Wie kann man dieses Schiff, das ist so eine Nerdfrage, wie kann man dieses Schiff so größenmäßig einteilen? Also es gibt ja immer so den Vergleich Todesstern gegen Enterprise und so weiter und so fort. Wie groß ist die Mannschaft auf dem Schiff, solche Sachen? Ich meine, da hast du dir ja sicher als Zeichner auch Gedanken drüber gemacht.
Ja, klar. Also in den Romanen wird das Schiff kaum beschrieben. Es wird fast nichts drüber gesagt, außer dass das schnellste Schiff im Sonnensystem ist. Ich habe mir halt schon ein bisschen überlegt, also grundsätzliche Mannschaft sind halt 4 Leute. Sie soll aber auch ein paar mehr aufnehmen können. Also sie muss schon ein bisschen größer sein. Das Schiff jetzt so, wie es da ist, ist etwas über 60 Meter lang. Kann halt diese 4 Leute plus vielleicht 10, 20 Passagiere maximal aufnehmen. Dann ist es aber schon an der Kapazitätsgrenze. Und vom Design her oder von dem, wie es angelegt ist, aus den Büchern her auch, ist das Schiff zum einen dafür gedacht, für Deep Space Exploration, also wirklich bis zum Uranus oder sowas vorzustoßen. Also in der Welt, in der Brandes lebt, ist dann halt so Venus und Mars sozusagen die nächsten erreichbaren Planeten. Alles, was weiter ist, ist dann schon Abenteuer. Und gleichzeitig kann das Schiff aber auch relativ schnell zu einem schweren Kreuzer als Militärausgabe umgerüstet werden. Das heißt, es kann auch militärische Aufgaben übernehmen.
Okay. Was uns dann jetzt wieder zum Inhalt zurückbringt, also du hast vorher gesagt, es gibt diesen Zusammenschluss der Kräfte und einen gewählten Präsidenten, der gestürzt wird und ein totalitäres Regime übernimmt. Das ist quasi die Basis, also quasi, weiß nicht, Türkei von heute oder USA kurz davor, irgendwas in dieser Richtung.
Ja, noch ein bisschen krasser. Also es geht halt wirklich in Richtung totaler Überwachungsstaat. Das wurde damals halt in den Büchern auch schon so beschrieben, dass Kameras installiert werden und Abhorchanlagen und so weiter kommen. Das haben wir ja heute sowieso schon, also zumindest zum Teil oder sowas. Oder wenn man sich Städte wie London anguckt, die mit Kameras gepflastert sind, also das ist schon da. Das ist dann halt in dem Fall noch ein bisschen stärker. Und es gibt natürlich also diesen einen Machtblock, die Union, und es gibt einen zweiten, das sind die Vereinten Orientalischen Republiken. Das ist sozusagen alles, was wir heute als Asien im Prinzip groß kennen. Ist natürlich eine Widerspiegelung auch aus der politischen Situation der 70er Jahre mit den zwei großen Blöcken. Die Scharfmacher halt in der Union haben dann halt ihr Feindbild, also so wie andere halt auch ja das Feindbild Islam haben von mir aus oder so, also das, was halt aufgebaut wird.
Und in der Story entwickelt sich dann so, die Crew der Delta 7, die ist gerade eigentlich auf einer Mission, weiß nicht, Forschungsmission oder...
Die testen noch das Schiff. Das Schiff ist ein ganz, ganz neues, ganz kompletter neuer Prototyp mit einem neuen Antrieb, deswegen eben auch das schnellste Schiff im Sonnensystem. Und die sind halt noch unterwegs, während dieser Umsturz passiert. Sie kommen nach Hause und werden gleich von der neuen Macht abgefangen, weil die natürlich sehr interessiert ist an diesem Antrieb, an diesem neuen Schiff, weil sie ja gerne Krieg führen wollen gegen diesen anderen Machtblock. Und dummerweise oder klugerweise haben die Forscher also dieses Schiff ist nicht militärisch, es ist sozusagen die NASA der Zukunft, die heißt dann halt Vega, das ist die Venus-Erde-Gesellschaft für Astronautik, die das Schiff entwickelt haben, und die haben alle Unterlagen, die ganzen Entwicklungsunterlagen, die Blaupausen vernichtet. Das heißt, das neue Regime hat nur noch das Schiff, um zu gucken, wie es gebaut ist. Die müssen sozusagen das Re-Engineering machen dafür. Und dafür brauchen sie also das Schiff und die Mannschaft. So, und das heißt, die werden erstmal festgesetzt und sollen halt verhört werden und sollen halt neue Testflüge für die neue Regierung, für dieses neue Regime machen. Sie schaffen es dann aber zu fliehen. Und zwar zur einzigen noch freien Teil der Union, der ist auf der Venus. Und das ist sozusagen die Zusammenfassung des ersten Bandes.
Und jetzt natürlich die große Frage, du hast vorher gesagt, viel Erklärung da drin, das Ganze ist natürlich auch von den Romanen her, wollte der Autor ein bisschen auch seinen Standpunkt machen, das Ganze ein bisschen paraphrasieren auf den Kalten Krieg und alles Mögliche. Wie ist es mit der Action da drin?
Im ersten Band gibt es halt eine längere Actionsequenz, in der halt, also dieser Alterspräsident, der nur einen Tag im Amt war oder sowas, der wird halt vom neuen Regime benutzt, und festgesetzt, dieses Regime hat die technische Möglichkeit, Gedanken zu manipulieren. Und er wird halt als Propagandamittel sozusagen benutzt und sitzt in einem Camp in der Sahara. Und die neue Alternativregierung, Exilregierung könnte man sagen, halt auf der Venus, möchte diesen alten Präsidenten als Symbol, als ganz wichtiges Symbol wiederhaben und schickt halt unter anderem auch die Delta 7 dann dahin, um ihn zu befreien. Und das ist dann halt eine komplette Kampfsequenz in der Sahara.
Okay, also Action im eigenen Sinne kommt dann quasi mehr in den Folgebänden, vermute ich mal.
Genau, also ich sitze gerade an Band 2. Da gibt es dann halt diverse Kampfszenen, da werden dann auch, also die Delta 7 wird, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, die kann umgerüstet werden, sie wird umgerüstet, das heißt, sie ist jetzt bewaffnet und sie setzt sich auch zur Wehr.
Gibt es eigentlich zu der Zeit Strahlenkanonen oder wird noch mit Kugeln geschossen?
Nee, das sind schon Laser.
Ja. Okay. Du sitzt am zweiten Band, wann soll der erscheinen?
Der soll im Oktober rauskommen, dieses Jahres.
Okay, und das ist dann quasi der zweite Roman auch als Comic.
Ja.
Okay, dann wollen wir jetzt mal dazu übergehen. Hier habe ich nochmal schön im Vergleich die aktuellen Cover des Romans, des Comics und des Hörspiels, was dann auch die Überleitung so ein bisschen noch zu den Hörspielen ist. Die Hörspiele waren in Deutschland und sind es noch unglaublich erfolgreich. Mhm. Aber mit dem Tod des Autors endet eigentlich das Ganze auch. Trotzdem gibt es auch neue Hörspiele.
Genau.
Da werden wir, glaube ich, am Sonntag eher noch mal drüber ein bisschen mehr philosophieren. Trotzdem, weißt du, wie sich das in der Abfolge entsponnen hat, dass es jetzt doch wieder Hörspiele gibt?
Ja, kann ich kurz erzählen. Also es gibt halt, ich glaube, 32 Romane insgesamt. Nicht alle kann man wirklich als Hörspiel umsetzen. Einfach inhaltlich funktioniert einiges nicht. Einige sind auch zu alt oder sowas. Oder von den. Es gibt eine Geschichte um Spiegelplaneten, das ist natürlich physikalisch unmöglich. Und so, also solche Sachen. Das heißt, deswegen gibt es weniger Hörspiele als Bücher. Die Autoren wollten aber gerne weitermachen. Und haben sich dann halt überlegt, Jugendabenteuer von Mark Brandes zu erzählen. Es gibt eine Kurzgeschichte vom Nikolai von Michalewski noch, die sozusagen das allererste Weltraumabenteuer von Mark Brandes erzählt. Das ist auch die, die ich auch selber als Comic umgesetzt hatte schon. Und die ist sozusagen die Basis für jetzt 12 neue Folgen um den Raumkadetten Mark Brandes.
Also tatsächlich ganz klassische Jugend. Abenteuer, die auf dieser einen Geschichte basieren und die aber dann von anderen weitergeschrieben wurden.
Genau, aber die basieren natürlich auch auf Ideen aus den späteren Romanen. Das heißt, also einige der Figuren, die wir in den Romanen treffen, andere Piloten, den Direktor der Vega oder sowas, die treffen wir auch dort schon wieder. Auch dieses totalitäre Regime der reinigenden Flamme, so nennt sich das, taucht auch in den alten, also in dieser ersten Kurzgeschichte sogar schon mal auf und dann halt auch so als Hintergrundverschwörung im Prinzip zieht sich das wie ein roter Faden durch die ganze Hörspielreihe vom Raumkadetten.
Dass es jetzt aber quasi die Jugendabenteuer sind und nicht mehr die Originalreihe, das letzten Endes liegt an der Witwe des Autors. Ist das korrekt? Also die wollte einfach nicht, dass da, nachdem ihr Mann gestorben war, weitererzählt wird, sondern sie hat gesagt, ja, okay, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr machen, aber nicht an der Originalstory weitererzählen.
Genau, ja.
Okay. Ja, kann man ja durchaus so vertreten, würde ich mal sagen. Trotzdem hat sie dir aber gestattet, die Originalreihe als Comic umzusetzen.
Ja, das durfte ich machen, obwohl ihr Mann kein Freund von Comics war. Also es gab sogar mal von dem Zeichner der alten Titelbilder in den 80ern einen Versuch, einen Mark Brandes Comic zu machen. Der wollte allerdings eigene Ideen, also eigene Stories auch machen. Die sind damals halt komplett abgeschmettert worden. Also weder der Verlag noch der Autor waren interessiert daran. Bei der Witwe konnten wir halt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, eben auch durch diesen Testballon mit dieser Kurzgeschichte. dass ich das halt auch werkgetreu umsetzen kann und auch die Charaktere so ein bisschen danach forme, wie sie beschrieben sind und wie es passt halt für sie auch. Also es ist auch, man muss halt auch wissen, dass es ein sehr persönliches Buch ist. Also Marc Brandes war halt sozusagen die große Reihe von Nikolai von Michalewski, der sehr, sehr viel geschrieben hat. Also er hat auch verschiedene andere Buchserien gemacht, er hat fürs Fernsehen gearbeitet, er hat Hörspiele geschrieben. Aber Marc Brandes war halt sozusagen das Ding. Und da ist sehr viel aus ihm selber reingeflossen. Also im Prinzip ist Nikolai von Michalewski Marc Brandes. Er hat es ja auch in der Ich-Perspektive geschrieben unter diesem Pseudonym. Und die Verlobte von Marc Brandes, die Ruth, ist im Prinzip auch seine Frau dann halt. Also er hat das schon, wie gesagt, auf eine sehr persönliche Ebene gezogen. Und deswegen ist es halt auch sehr wichtig für die Witwe, dass es ja nicht einfach fortgesetzt wird von irgendjemandem, sozusagen irgendwie weitergemacht wird. Das geht nicht für sie.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wenn er unter anderem, wie du sagst, auch fürs Fernsehen gearbeitet hat, warum wurde diese Serie niemals verfilmt?
Das frage ich mich allerdings auch. Also, ja, es wäre eigentlich ein wunderbarer Stoff. Ich glaube, es ist früher einfach daran gescheitert, dass die Tricktechnik zu aufwendig gewesen wäre dafür. Heute müsste man das eigentlich relativ locker umsetzen können. Ich warte noch darauf, dass irgendwie Netflix mal kommt oder so, oder Amazon, und sagt, ja, wir machen jetzt daraus mal eine schöne Miniserie oder so.
Wäre auf jeden Fall interessant. Also, das würde mich durchaus auch interessieren. Ja, gut. Damit ist unser Talk eigentlich am Ende. Wir haben die angesetzten 30 Minuten jetzt verbraten und normalerweise wäre jetzt Zeit für Fragen aus dem Publikum. Meine Erfahrung ist, das kommt eher spärlich und wenn so, sagen wir mal, noch Frühzeit ist, dann noch spärlicher. Trotzdem, wenn jemand Fragen hat an den Michael Vogt zu Marc Brandes, dann wäre jetzt original die Gelegenheit, das zu tun, denn im Augenblick könnten wir sehr hervorragend beantworten. Fragen, Fragen, Fragen. Aha. Das ist jetzt eigentlich die 10 Minuten, die noch angesetzt sind bis zur Dreiviertelstunde. Okay. Ne? Ja, also ich fürchte, dann müssen wir ohne weitere Fragerunde hier zum Ende kommen. Vielen Dank, Michael. Das war sehr, sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und wer sich ein Band von dir signieren lassen möchte, du bist jetzt ab demnächst, ab 12 Uhr da drüben am Signierbereich und signierst die Marc Brandes Alben. Genau. Ja. Alles klar. Vielen Dank für die, die zugehört haben. Und glaubt mir, ihr seht mich hier noch öfter. Also von daher, ihr kommt nicht drum rum, meine Stimme noch das eine oder andere Mal zu hören. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.